SWR1 Radioreport Recht
mit Bernd Wolf. Der Gefängnisalltag in Corona-Zeiten. Guten Abend. Auch für die Strafgefangenen war 2020 das Jahr der Pandemie. Das Virus ließ sich nicht aussperren. Wie hat Corona das Leben im Knast verändert? Antworten dazu von Timo Stukenberg in Berlin. Hallo.
Hallo.
Timo Stukenberg ist Reporter und weil er immer wieder über den Alltag in den Justizvollzugsanstalten des Landes berichtet, ist er so eine Art Gefängnisreporter. 2020, seit dem Frühjahr, ist Corona das beherrschende Thema der Gesellschaft draußen. Wie sieht's denn aus? Welche Rolle spielt Corona im Gefängnis?
Naja, dazu muss man wissen, das Gefängnis ist natürlich in der Pandemie ein besonders gefährlicher Ort. Also es ist in aller Regel sehr voll. Es ist in aller Regel auch sehr eng. Und man muss dazu auch noch wissen, dass Gefangene häufig zu einer Risikogruppe gehören. Also verglichen mit der Gesamtbevölkerung gibt es in Haft einen verhältnismäßig hohen Anteil an Menschen mit Infektionskrankheiten, an Menschen mit einer Suchterkrankung. Und viele Menschen in Haft sind eben auch arm. Und wir wissen, dass Armut eben auch ein Gesundheitsrisiko ist. Und dementsprechend war die Sorge teilweise sehr, sehr groß, dass das Virus in die Anstalten hineingelangen könnte.
Heute ist das Gebot Social Distancing eine Szene wie bei dem Tag der offenen Tür im Gefängnis in Dresden, wie Sie sie vorhin beschrieben haben, im Oktober. Das wäre heute wahrscheinlich nicht denkbar, weil das Gefängnis noch geschlossener ist, als es sowieso meistens ist. Wie hat sich denn das Pandemiegeschehen in den Gefängnissen entwickelt?
Also im März haben sich die Gefängnisse erstmal komplett abgeschottet. Da wurden Freizeitaktivitäten eingestellt, da gab es natürlich eine Maskenpflicht, aber auch ein Besuchsverbot. Interessanterweise wurde in fast allen Gefängnissen die Arbeit tatsächlich fortgeführt. Dennoch hat man versucht, das Gefängnis so weit wie möglich von der Außenwelt abzutrennen. Und trotzdem ist ein Gefängnis natürlich kein abgeschlossenes System. Also da gehen jeden Tag LieferantInnen, natürlich Bedienstete, teilweise auch neue Gefangene rein und raus. Also neue Gefangene kommen rein. Andere werden entlassen. Und zu Beginn der Pandemie gab es auch nur vereinzelt Fälle.
Haben denn die Gefangenen diese Maßnahmen einfach so akzeptiert oder gab es da Widerstand?
Das kommt so ein bisschen darauf an, wo man hinguckt und wen man fragt. Die Justizministerien betonen immer wieder, dass das Verständnis der Gefangenen sehr, sehr groß sei, also das Verständnis der Gefangenen für die Einschränkungen. In anderen Ländern war das offensichtlich nicht so. Also ich denke hier an Gefängnisse in Brasilien, an Lager für geflüchtete Menschen in Spanien, aber auch in Italien. Und ich habe hier mal einen akustischen Eindruck mitgebracht von einem Handyvideo, das ein Gefangener während einer Gefängnisrevolte zu Beginn der Pandemie in einem italienischen Gefängnis gedreht hat.
Also Gefängnisrevolte in Italien. Warum, Herr Stukenberg, ist es denn hierzulande nicht zu Revolten gekommen?
Das liegt, glaube ich, in erster Linie daran, dass die Haftbedingungen in Deutschland wesentlich besser sind als in den meisten anderen Ländern. Und die erste Welle der Infektionen ist an den deutschen Gefängnissen auch weitgehend vorbeigegangen. Also die Abschottung hat schon gewirkt. Gleichzeitig kann das natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einschnitte für die Gefangenen sehr, sehr hart waren. Also Besuche gibt es seit Beginn der Pandemie ausschließlich hinter der Trennscheibe. Das heißt, es gibt auch keinen Körperkontakt zu Angehörigen, zu Freundinnen, zu Kindern. Und die Kinder waren unter anderem besonders betroffen oder sind unter anderem besonders betroffen von dem Besuchsverbot, denn dort gab es oft eine Mindestaltergrenze. Also Kinder unter 6 Jahren, teilweise unter 13 oder 14 Jahren, durften ihre Elternteile überhaupt nicht mehr in Haft besuchen. Und was vielen dann bleibt, sind Telefonate. Und die Telefonate, zumindest über das Anstaltstelefon, sind sehr, sehr teuer. Also da hängt es auch vom Budget der einzelnen Gefangenen ab, inwiefern sie überhaupt Kontakt zu ihren Angehörigen oder FreundInnen halten können. Im Sommer sind dann die Einschränkungen gelockert worden, aber es bleibt nach wie vor ein Abwägen zwischen dem Vollzugsziel Resozialisierung und dem Infektionsschutz. Und das sagt auch Christine Gräbsch. Sie ist Juristin und Professorin an der Fachhochschule Dortmund und leitet dort auch das Strafvollzugsarchiv. Dorthin wenden sich Gefangene mit der Bitte um Rechtsberatung. Und ich habe sie gefragt, ob sich die Gefangenen denn gerade viele Sorgen wegen des Virus machen.
Ja, also die Zuschriften, die wir bekommen, die haben nicht direkt Bezug zu Corona, sondern die haben Bezug zu den ganzen Einschränkungen, denen die Gefangenen jetzt aufgrund von Corona oder vielleicht eher anlässlich von Corona unterliegen. Also bei vielen Einschränkungen hat man sehr stark den Eindruck, dass man die Gunst der Stunde genutzt hat, um Dinge zu tun, die man sonst auch schon gern getan hätte. Also so wie Lockerungen streichen, Besuche streichen und solche Sachen, die aber im Strafvollzug das Wesentliche für die Gefangenen sind.
Also Timo Stukenberg, Lockerungen streichen, wie etwa Besuchsverbot. Warum sind Besuche so wesentlich?
Also Lockerungen, darunter versteht man Ausgänge oder Freigänge, teilweise für ein paar Stunden, teilweise aber auch für Tage. Und die sind deswegen so wichtig, damit die Menschen vor ihrer Haftentlassung draußen Beziehungen pflegen können, also sich ein soziales Netz aufbauen können, eventuell auch eine Wohnung finden oder sogar einen Job suchen können. Und so ein stabiles Netz ist außerhalb des Gefängnisses für viele auch eine Art Rückfallversicherung. Und deswegen ist dieser Kontakt zur Außenwelt, zum Beispiel in der Form von Lockerungen, eben eine wichtige Voraussetzung für das Ziel der Resozialisierung.
Was passiert denn, wenn das Virus trotzdem hinter Gitter kommt?
Das hat man ganz schön auch wieder an der JVA Dresden gesehen. Denn einen Monat, nachdem ich da war, bei diesem sogenannten Tag der offenen Tür, ist die JVA Dresden im wahrsten Sinne des Wortes in den Lockdown gegangen. Also 22 Gefangene hatten sich mit dem Coronavirus infiziert und rund 50 Bedienstete waren entweder in Quarantäne oder wurden vorsorglich vom Dienst freigestellt, also befreit. Und die meisten Gefangenen sind dann erstmal auf eine der Quarantänestationen, die in fast allen Justizvollzugsanstalten in Deutschland eingerichtet wurden, untergebracht worden.
Was passiert denn, wenn Gefangene beatmet werden müssen, also schweren Krankheitsverlauf haben und an die Beatmungsmaschine angeschlossen werden müssen?
Ja, also im Justizvollzug gibt es kaum Intensivbetten. Der Justizvollzug hat sein eigenes Gesundheitssystem, aber das ist für diese kritischen Verläufe eigentlich überhaupt nicht ausgerüstet. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich einen sehr, sehr schweren Verlauf hat, dann muss er in ein externes Krankenhaus gebracht werden. Und in der Regel läuft das so ab, dass wenn ein Gefangener das Gefängnis verlässt, jetzt nicht im Rahmen einer Lockerung, sondern weil er in einem externen Krankenhaus, in einem zivilen Krankenhaus, sagt man im Justizvollzug, behandelt werden muss, dann muss der in der Regel von ein oder zwei Bediensteten begleitet werden, rund um die Uhr im Schichtsystem. Und da wir aber im Justizvollzug schon sehr, sehr lange einen Personalmangel haben, wird der dadurch natürlich noch verschärft, wenn nicht nur ein bedeutender Teil der Bediensteten in Quarantäne ist oder zu Hause bleiben muss, sondern jetzt auch noch Bedienstete, einzelne Gefangene am Krankenbett bewachen müssen. Das verschärft diese ganze Situation natürlich nochmal.
Sie haben gesagt, die erste Welle, die Corona-Welle im Frühjahr, die ist an den Gefängnissen vorbeigegangen, mehr oder weniger. Wie sieht es denn aktuell mit Covid-19-Fällen in deutschen Knästen aus?
Ja, ich wünschte, es gäbe eine jederzeit aktualisierte bundesweite Statistik. Die gibt es aber leider nicht. Und auch die Zahlen schwanken natürlich stark. Seit Anfang November nehme ich aber wahr, dass es immer mehr Berichte über Infektionsfällen hinter Gittern gibt, sowohl unter Gefangenen als auch unter Bediensteten.
Und wie geht's jetzt weiter für die Gefangenen?
Naja, wie gesagt, Gefangene sind ja quasi Experten in Sachen Lockdown. Und trotzdem ist die Situation für sie natürlich sehr, sehr verschärft, also die Isolation wird nochmal zusätzlich verschärft. Und gleichzeitig dürfte es in einigen Gefängnissen aber auch leerer werden. Also ErsatzfreiheitsstrafeInnen müssen ihre Strafe oft erstmal nicht antreten oder sind teilweise sogar entlassen worden, um eben Platz zu schaffen für die eben erwähnten Quarantänestationen. Und das Gleiche gilt auch für bestimmte Freiheitsstrafen. Jetzt nach dem Ausbruch in der JVA Dresden durften zum Beispiel Menschen, die verurteilt wurden zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren, ihre Haft erstmal nicht antreten. Also sie mussten ihre Haft erstmal nicht antreten. Das gilt für bestimmte Freiheitsstrafen, also SexualstraftäterInnen, die müssen trotzdem ins Gefängnis, aber alle anderen versucht man möglichst weit draußen zu halten. Und eine Neuerung, auf die viele Gefangene wahrscheinlich gewartet haben, ist, dass man jetzt als Ersatz für die gestrichenen Besuche einen neuen Impuls gibt, um Videotelefonie im Gefängnis zu etablieren.
Das kennen wir ja auch aus der Arbeitswelt. Im Homeoffice, da werden ja nun mit Programmen wie Zoom oder Teams ebenfalls Videogespräche geführt. Welche Möglichkeiten haben Gefangene denn, mit Angehörigen zu kommunizieren?
Ja, also die angesprochene Videotelefonie ist jetzt durch die Pandemie auf einmal doch möglich, obwohl es das immer nur im Experimentalstadium gab. Dann gibt es natürlich Handys, die sind zwar weit verbreitet hinter Gittern, allerdings verboten. Und wenn man mit einem Handy erwischt wird, dann drohen einem Häftling Disziplinarmaßnahmen. Es gibt noch das Anstaltstelefon, da zahlen die Gefangenen einen Monopolpreis, der sehr, sehr hoch ist, verglichen jetzt mit zum Beispiel, was wir für Handytelefonate bezahlen. Und in Bayern gibt es noch einen Sonderfall, denn da durften Gefangene eigentlich überhaupt nicht telefonieren, da durften die nur Briefe schreiben. Jetzt in der Corona-Pandemie hat man laut der Bayerischen Landesregierung eine großzügige Lösung gefunden. Und zwar gibt es als Ersatz für die gestrichenen Besuche mindestens 40 Minuten Telefonat pro Monat.
Warum dürfen die Gefangenen in Bayern nur Briefe schreiben?
Ja, auch das ist im Strafvollzugsgesetz festgehalten. Da steht nämlich drin, dass Gefangene nur in dringenden Fällen telefonieren dürfen. Und das ist auch gerichtlich geklärt, was ein dringender Fall ist. Ein Todesfall in der Familie zählt zum Beispiel dazu, aber ein Kindergeburtstag leider nicht. In Bayern fahren die Gefängnisse ein sogenanntes besuchsbasiertes Modell. Das steht grundsätzlich schon in der Kritik, weil manche Angehörige oder Menschen, die Inhaftierte besuchen wollen, vielleicht einfach weit weg wohnen oder sogar im Ausland wohnen, generell einfach nicht so mobil sind. Aber besonders in Pandemiezeiten hat sich dieses besuchsbasierte Modell natürlich nicht besonders bewährt. Und es gab jetzt einige Gefangene in der JVA Straubing, die das ändern wollten, und zwar mit einer Petition.
Mit einer Petition? Und was bezweckt die?
Also konkret geht es darum, das Wort dringend zu streichen, dass Gefangene nicht nur in dringenden Fällen telefonieren dürfen. Und dafür haben sie auch mehr als 25.000 Unterschriften gesammelt. Und der rechtspolitische Sprecher der Bayerischen Grünen, Toni Schuberl heißt er, unterstützt diese Petition und hat sie auch im Besucherraum der JVA entgegengenommen. Und kurz nach seinem Termin im Gefängnis habe ich ihn angerufen.
Das ist sehr belastend, weil natürlich, wenn man dann aus dem Gefängnis kommt, dann braucht man ein stabiles soziales Umfeld. Da braucht man wieder Familie, in die man zurückkehren kann. Und wenn das zerstört worden ist durch die Haft, dann ist natürlich auch die Resozialisierung gefährdet und damit auch Gefahr für die innere Sicherheit.
Eine Petition der Gefangenen. Timo Stuckenberg, was haben die Gefangenen mit der Petition erreicht?
Naja, bislang muss man ehrlicherweise sagen, noch nicht viel. Die Bayerische Landesregierung hat dann da doch noch relativ starke Bedenken. Und zwar argumentiert sie mit dem Schutz der Allgemeinheit und dem Opferschutz. Also das Justizministerium befürchtet, dass die Gefangenen mit Hilfe der Telefonie neue Straftaten planen könnten oder eben auch ihre Flucht planen könnten.
Hört sich alles ein bisschen traurig an. Wenn Sie so zurückblicken auf das letzte Jahr, war das denn für die Insassen deutscher Gefängnisse besonders trist? Also hat es sich abgehoben von anderen normalen, in Anführungsstrichen, Jahren?
Ja, das kann man so sagen. Also ich glaube, auch hier ging es mal bergauf und mal bergab. Aber die Isolation ist, glaube ich, das, was vielen Gefangenen am meisten zusetzt. Und die ist natürlich dieses Jahr verschärft worden. Gleichzeitig kann man natürlich die ganz vorsichtige Hoffnung wagen, dass auch Menschen in Freiheit jetzt ein Stück besser nachvollziehen können, was Isolation oder gerade staatlich verordnete Isolation denn eigentlich bedeutet. Aber zum Schluss habe ich auch noch eine gute Nachricht aus Sachsen. Dort hat es nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal, wie es das in anderen Bundesländern auch schon länger gibt, eine Weihnachtsamnestie gegeben. Das heißt, dass einige Gefangene vor Weihnachten quasi begnadigt wurden.
Da haben sich also die Gefangenen nicht an den Spruch gehalten, mit dem sie teilweise sehr humorvoll auf den Lockdown reagiert haben. Wir bleiben Weihnachten zu Hause, sondern sind tatsächlich rausgekommen.
Genau.
Danke, Timo Stuckenberg im SWR1 Radioreport Recht. Mein Name ist Bernd Wolf.